Geschichte. Genauso unheimlich wie die Karte von Piri Reis. Nur 160 Kilometer Luftlinie von Pisco, das liegt in Peru, entfernt liegt die Ebene von Nazca mit ihren geheimnisvollen Bodenmarkierungen, die man erst Ende der 30er Jahre unseres Jahrhunderts entdeckte. Seither bereiten diese geometrischen Liniensysteme, die abstrakten Zeichnungen und wohlgeordneten Gesteinsbrocken auf der Ebene von Nazca, den Wissenschaftlern nur noch Kopfzerbrechen. Was ist dort zu sehen? Wer die Wüstenfläche überfliegt, dem leuchten, je höher, umso mehr, helle Linien entgegen, die sich kilometerlang dahinziehen, teilweise parallel nebeneinander verlaufen, sich schließlich kreuzen oder zu Trapezoiden bis zu 800 Meter langen Flächen zusammenfinden. Zwischen diesen schnurgeraden Bahnen sind die Konturen überdimensionaler Tierfiguren zu erkennen. Die größte ist 280 Meter lang. Man nennt sie den Kolibri. Kommt man in die Tiefe, betrachtet man alles aus der Nähe, so sieht man kaum etwas. In dieser Wüste von Nazca in Peru müssen drei Dinge auseinandergehalten werden. Das erste sind schmale Linien. Schmal, etwa einen Meter breit, aber sehr lang. Die längste der schmalen Linien ist sage und schreibe 23 Kilometer. Sie zieht sich über Berg und Tal, Stock und Stein, schnurgerade und verläuft dann in etwas, das schaut aus der Luft aus wie eine Art Flugpiste. Es sind natürlich keine Flugpisten, wie man sie sich heute vorstellt, aber aus der Luft betrachtet sieht's genauso aus. Die längste dieser Flugpisten ist 3,8 Kilometer lang. Und die Piloten, die heute Touristen darüber fliegen, nennen das Stück liebevoll The E.T. Airport. Zwischen den schmalen Linien und den pistenähnlichen Linien findet man die vorher erwähnten Figuren. Das sind Bodenzeichnungen von Fischen, Vögeln, Affen, Menschen, aber die meisten so überdimensioniert, dass sie wirklich nur aus etwa 600 bis 800 Metern Höhe erkennbar sind. Da erheben sich viele Fragen. Wer hat das gemacht? Weshalb? Wie? Kannten die Erbauer bereits ein hochentwickeltes Winkelmessungssystem, mit dem sie kleine Entwürfe auf das Gigantische übertragen haben? Vielleicht Zeichnungen auf Palmblätter? Da kam ein Amerikaner, der hieß Jim Woodman, und Jim behauptete, diese riesige Wüstenfläche von Nazca sei nichts anderes gewesen als der Ballonstartplatz für die Heißluftballone der Inka-Herrscher. Aber die Spanier haben das Land erobert vor rund 430 Jahren. Und wie man weiß, beherrschten die Inka damals definitiv keine Heißluftballonfahrt. Hätten sie sie beherrscht? Ich vermute, die wären den Spaniern ganz schön um die Ohren geflogen. Die nächste Theorie war fällig. Der Schweizer Professor Dr. Stierlin aus dem schönen Städtchen Lausanne am Genfersee meinte, Nazca sei in Wirklichkeit die größte Webewerkstatt der Welt gewesen. Hier hätten die Indios kilometerlange farbige Fäden ausgelegt und die tollsten Teppiche der Welt gewoben. Ich versuche mir immer, das so praktisch vorzustellen. An den Kreuzungspunkten kam es dann zum Fadensalat. Wo sind die Teppiche? Wo die Trampelpfade? Niemand weiß es. Es wimmelt von Theorien in dieser Ebene von Nazca. Kaum ein Jahr vergeht, in dem nicht eine neue Theorie dargeboten wird, und dann liest man jeweils in der Fachzeitschrift und auch in den breiten Medien Rätsel Nazca gelöst. Das Rätsel ist bis heute nicht gelöst. Vor einigen Jahren kam ein deutscher Archäologe und der entdeckte rings um Nazca verschiedene Ruinenreste, Spuren von ehemaligen Tempelchen. Prompt wurde daraus geschlossen, es handle sich um einen Kult für die Götter. Einverstanden. Aber was für Götter? Welche Götter? Welchen Göttern hat man dann Zeichen in den Boden gemacht, die nur aus der Luft erkennbar sind? Wir wissen es nicht. Zudem, für irgendwelche Götter sind nun weiß Gott keine 23 Kilometer langen, schnurgeraden Linien notwendig. Andere wiederum meinen, es habe sich um einen Kult für die Wassergötter gehandelt. Wie kommt man darauf? Unter der Wüstenfläche von Nazca sind tatsächlich zwei Wasseradern entdeckt worden. Streckenweise sind diese Wasseradern künstlich eingefasst worden durch altes Mauerwerk. Jetzt meint man, die Ebene von Nazca sei eine trockene Wüste gewesen und jeder Wassertropfen so etwas wie heiliges Wasser. Deshalb habe man Wassergötter verehrt. Das mag ja sein, aber zur Verehrung der Wassergötter braucht man keine 23 Kilometer langen Linien, pistenähnliche Flecken. Es ist alles sehr wirr. Natürlich suchte man nach Göttern des Ackerbaus. Ich frage mich, was für einen Ackerbau? In Nazca ist nie was gewachsen, weder in der Vergangenheit noch heute. Wäre je was gewachsen, so würde man heute keinerlei Pisten, Linien und Zeichen mehr in der Wüstenfläche erkennen. Wegen den Figuren in den Berghängen ist gesprochen worden von einem Kult für die Berggötter. Götter, 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 Kulte, Kulte, Kulte. Man kann buchstäblich ertrinken in einer Orgie von Kulten. Man hat nur nie etwas in den Händen. Das Rätsel Nazca ist bis heute nicht gelöst. Jahr für Jahr kommen neue Ideen, neue Theorien, aber nichts Endgültiges, nichts Überzeugendes.
Kilometerlange Linien führen schnurgerade über karge Hügel. Gigantische geometrische Formen haben sich über Jahrhunderte erhalten. Welches Volk schuf diese geheimnisvollen, riesigen Spinnen, Kolibris, Fische und Echsen? Kein Zufall ist es wohl, dass am Abend der Sommersonnenwende auf der Südhalbkugel der Erde, ist dies der 21. Dezember, die Sonne genau am Ende einer der langen Scharlinien am Horizont verschwindet. 1370 Kilometer von Nazca finden wir ein ähnliches Rätsel. In der chilenischen Atacama-Wüste starrt das größte Menschenbildnis der Welt in den Himmel. Auf dem Kopf trägt der 120 Meter große Riese eine Krone, seine Füße stecken in Stiefeln und seine Hand geht in eine Pfeilspitze über. Nur vom Flugzeug aus erkennt man die überdimensionalen Proportionen des Riesen von Atacama. Welcher Kultur entstammt der Gigant? Und wann erhielt er in der kargen Steinwüste seine jetzige Gestalt?
Wo aber bleibt denn meine eigene Theorie? Was glaube ich, was sich in Nazca einst abgespielt haben könnte? Ich weiß aus vielen Jahrzehnten Erfahrung, ich weiß es aus altindischen Texten, ich weiß es aus der alten Literatur der Menschheitsgeschichte, dass vor langer, langer Zeit, zu einem Zeitpunkt, als unsere Vorfahren noch in der Steinzeit lebten, gigantische Mutterraumschiffe unsere Erde umkreisten. Aus diesen Mutterraumschiffen heraus kamen kleinere Fahrzeuge. Heute würden wir sie vielleicht Space Shuttle oder Zubringerschiffe nennen. Die alten Inder übrigens nannten sie Vimanas. Die alten Ägypter nannten sie die Barken der Götter. Aus diesen Zubringerschiffen kamen Wissenschaftler. Unsere Vorfahren damals begriffen nicht, was sich abspielte. Sie glaubten, die Wissenschaftler seien Götter. Natürlich wissen wir alle, dass es keine Götter gibt. Das ändert nichts daran, dass es so und nicht anders überliefert wurde. Diese sogenannten Götter verhielten sich vermutlich so, wie sich heute Ethnologen verhalten würden. Sie studierten die verschiedenen Menschheitsgruppierungen. Sie halfen ihnen ein klein bisschen. Da kommt sofort der Einwand: Dann müssten die ja die Sprache der verschiedenen Kulturen gesprochen haben. Aber ich bitte Sie, nichts einfacher als das. Versetzen Sie sich mal zurück, 100, 150 Jahre in die Vergangenheit. Die ersten Forscher drangen ins Herz von Afrika vor. Sie kamen mit Pygmäen zusammen, mit Zulus. Die ersten Forscher andererseits gelangten nach Australien. Dort stießen sie auf die Ureinwohner, die Aborigines. Alle diese Menschengruppen beherrschten Sprachen, die mit unserer Sprache überhaupt nichts gemeinsam hatten. Zum Teil Grunzlaute, Zischlaute. Das Sprachproblem ist jeweils sehr schnell gelöst worden. Innerhalb wenigen Wochen sprachen die Forscher die ersten Brocken der einheimischen Sprache. Innerhalb von Monaten verständigte man sich recht gut. Jetzt rede ich aber in unserem Falle von einer außerirdischen Zivilisation. Da kann man wohl voraussetzen, dass die Computer zur Verfügung hatten, Sprachanalysen betrieben haben und das Sprachproblem viel schneller lösten als unsere Forscher vor 100 und 150 Jahren. So der Einwand der Sprache ist nun wirklich keiner. Zurück zum Modell. Die sogenannten Götter, die in Wirklichkeit nur Ethnologen waren, verständigten sich sehr schnell mit der jungen Menschheit. Sie studierten sie halt und da und dort gaben sie ein klein bisschen Nachhilfeunterricht. Sie unterwiesen sie in Astronomie. Sie zeigten ihnen, wie man Steine transportiert, wie man sie leichter behaut. Halt, kommt hier der Einwand. Der Herr von Däniken unterstellt, unsere Vorfahren seien dumm gewesen. Denen sei nichts selbst eingefallen. Sie hätten keine eigenen Entdeckungen gemacht. Moment mal. Diese Idee, Außerirdische hätten vor Jahrtausenden unseren damals primitiven Vorfahren unter die Arme gegriffen, diese Idee stammt nicht von mir. Sie kommt aus der uralten Menschheitsliteratur. Wer sich mal Mühe gegeben hat, ein Buch des Philosophen Platon zu lesen, Platon war ein Grieche, so rund 440 vor Christus, oder des Vaters der Geschichtsschreibung, Herodot, ebenfalls ein Grieche, oder die Bücher von Diodor von Sizilien, 28 Geschichtsbände, Plutarch, Strabon und wie die Herren alle heißen, die vor Jahrtausenden Geschichtsbücher schrieben. Er wird sehr schnell erkennen, dass es diese irdischen Historiker sind, die uns sagen, die Götter hätten den Menschen das Schreiben beigebracht. Es seien die Götter gewesen, die den Menschen die erste Sprache beibrachten. Die Götter hätten die Menschen die Himmelsmechanik beigebracht. Alle diese Dinge kamen von den Göttern. Es sind unsere Historiker, die diese Geschichten überliefert haben. Doch zurück zum Problem Nazca. Nach einer langen, langen Raumreise brauchen die sogenannten Götter, meine Außerirdischen, selbstverständlich Energie. Wir wissen nicht, was für Energie. War es Uran? Waren es irgendwelche Mineralien? Metalle, Gold, Silber? Wir haben keine Ahnung, aber mit Sicherheit brauchten sie nach einer langen, langen Raumfahrt, die möglicherweise über Jahrhunderte dauerte, Energie. Jetzt stellen Sie sich Folgendes vor. So ein gigantisches Mutterraumschiff kommt Richtung Erde. Das ist übrigens kein Zufall. Aus großer Distanz kann man bereits feststellen, welcher Planet in der richtigen Umlaufbahn um sein Heimatgestirn um die Sonne läuft. Also nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu weit weg, nicht zu nah. Man kann aus großen Distanzen feststellen, wo gibt's Sauerstoff, wo gibt's Wasser. Es war kein Zufall, weshalb die Erde angeflogen wurde. Aber die Außerirdischen brauchen Energie. Sie parkieren ihr Mutterraumschiff in einer Umlaufbahn und fangen an, die Erde zu analysieren. Mit verschiedenen Messgeräten wird die Oberfläche abgetastet. Sie wollen wissen, wo finden wir Energie? Wo gibt's hier Mineralien? Wo gibt's hier Erze? Wo gibt's möglicherweise Gold, Silber etc.? Aus dem Orbit sind solche Messresultate leicht einzuholen. Mit unseren heutigen Satelliten geschieht dasselbe. Die Ebene von Nazca in Peru ist heute noch die größte Mine des Landes Peru. Dort findet man alles. Alle Arten von Mineralien, Erzen, auch Uranerz gibt es dort. Heute noch wird nur wenige Kilometer südlich der Ebene von Nazca in der Mine Molenda Erz abgebaut, in großen Mengen. Die Außerirdischen vor Jahrtausenden hätten das genauso anmessen können. Irgendwann machen sie eine Landung mit einem kleinen Zubringerraumschiff. Natürlich brauchen Außerirdische deshalb keine Piste. Ist ja sowieso niemand da, der eine Piste für sie in die Wüste anlegen würde. Aber durch das Herniederfahren bis zum Aufsetzpunkt entsteht ein kleiner Strich in der Wüste, nämlich weggeschleuderter Sand, weggeschleudertes Material. Man könnte sich vorstellen, dass die letzten paar Meter der Landung mit dem Prinzip des Luftkissens funktionieren. Je tiefer das kleine Fahrzeug kommt, umso mehr Material wird weggeschleudert durch den Luftdruck. Und dann kommt das Gefährt zum Stillstand. Die Außerirdischen machen weiterhin ihre Analysen, ihre Messungen, diesmal präziserer Art, als es vom Orbit aus möglich war. Und dann starten sie wieder. Die Eingeborenen aber haben aus sicherer Entfernung das Treiben dieser seltsamen Wesen beobachtet. Für die Eingeborenen sind die Außerirdischen Götter. Wesen, die aus den Wolken kamen, Wesen, die vom Firmament her niederstiegen. Die Eingeborenen begriffen überhaupt nicht, was sich abspielte. Von moderner Technologie, von Messtechnik hatten sie keinen blauen Schimmer. Und jetzt? Jetzt sind diese Wesen abgezogen. Aber im Boden bleibt ein kleiner Strich. Die Spuren des weggeschleuderten Materials. Die Eingeborenen beratschlagen und sie meinen, das ist das Zeichen der Götter. Sie haben es für uns zurückgelassen. Sie wünschen, dass wir solche Zeichen machen. Und dann begannen die Menschen, Striche in die Wüstenfläche zu ziehen. Aber eines Tages geschah etwas noch Fürchterliches. Der Himmel donnerte, es krachte und röhrte, alles floh entsetzt in Panik weg. Und da landete wieder ein Fahrzeug. Diesmal waren keine Außerirdischen mehr an Bord, sondern nur noch ein robotergesteuertes Fahrzeug, das den Zweck hatte, Mineralien, Erze abzubauen. Der Roboter fraß sich buchstäblich durchs Gebirge. Das kann man übrigens heute noch erkennen. Auf guten Bildern sehen Sie, wie viele, viele Teile der Ebene von Nazca buchstäblich angefressen worden sind, und zwar von oben. Die Bergspitzen fehlen. Jemand hat sie planiert. Die Eingeborenen beobachten mit Entsetzen, was sich hier abspielt. Sie begreifen nichts. Von Zeit zu Zeit kommt ein anderes Fahrzeug. Mit den Mineralien, mit dem Erz wird zurückgeflogen zum Mutterraumschiff. Dieser Spuck dauert vielleicht ein halbes Jahr. Und dann hört alles auf. Es wird ruhig. Zurück bleiben verstörte Eingeborene, die die Welt nicht mehr begreifen. Da ist die alte, kleine Linie, die sie schon versucht haben nachzumachen, inzwischen ein abgeflachter Berg. Und all das haben die Götter getan. Weshalb die Götter es taten, das wissen die Menschen nicht. Aber jetzt fangen die Menschen an. Die Fantasie beginnt zu rotieren. Die Menschen sind immer Imitatoren gewesen. Sie wollen etwas nachmachen. Sie möchten es den Göttern gleich tun. Sie möchten gute Götterkinder sein. Und natürlich, sie wünschen sich, dass diese seltsamen Wesen wiederkommen. Die Menschen fangen an, Linien zu ziehen. Schmale, dicke, dünne, breite, lange, kürzere. Die Stämme untereinander treten in Konkurrenz. Jeder Stamm glaubt, wenn wir eine noch größere Linie machen, sind wir noch besser in den Augen der Götter. Man beginnt sogar, die Linien zu verzieren. Am Ende der Pisten ähnlichen Linien werden Blumenmotive angebracht. So vergehen Generationen. Andere Stämme rackern sich ab. Sie bauen tatsächlich die Berge ab. Sie fangen an, Bergspitzen flach zu machen, zu planieren, genauso wie es die Vorfahren bei den Göttern gesehen haben. Aber nichts geschieht. Nichts rührt sich am Firmament. Der Himmel bleibt still. Eines Tages hat ein Priester eine gute Idee. Alle Priester haben immer gute Ideen. Und er meint, wir müssen den Göttern zeigen, dass wir Opfergaben für sie haben, dass wir Nahrung für sie haben, Fische, Vögel, Affen, Spinnen. Und so fangen die Menschen an, mitten in das Liniennetz gigantische Figuren in den Boden zu ritzen. Eben Fische, Vögel, Affen, Menschen, Figuren aller Art, aber derart riesig angelegt, dass sie nur aus der Luft erkennbar sind. Dies ist meine Theorie zum Rätsel der Ebene von Nazca in Peru. Selbstverständlich kann ich sie genauso wenig beweisen wie alle anderen Theorien. Nur meine Theorie hat den Vorteil, dass man sie durch Indizien belegen kann, zum einen vor Ort und zum anderen in der alten Literatur. Es ist nun mal Tatsache, dass die Historiker der Menschheit über Götter schreiben. Götter, die von den Sternen gekommen seien. Götter, die die Menschen unterwiesen hätten. Götter, die von den Menschen verehrt worden seien. Das ist eine Tatsache in der antiken Literatur. Und in Nazca, der Augenschein ist so eindeutig. Es wimmelt von Linien. Zum einen die Pisten. Die Indios, die dort leben, nennen diese Pisten ähnlichen Linien tatsächlich Las Pistas. Dann die schmalen Linien, eben die längste 23 Kilometer. Die Eingeborenen nennen diese Linien Las Linias. Wir haben also Las Pistas, Las Linias und das dritte Element sind Las Figuras, die Figuren. Und in Nazca kann man eindeutig belegen, dass verschiedene Berge künstlich bearbeitet worden sind, nicht nur durch Zeichnungen und Figuren, sondern tatsächlich künstlich planiert, abgeflacht.
Wer die Weiterreise nach Südamerika nicht scheut, kann mit einem gecharterten Flugzeug über die Linien und Tierfiguren von Nazca fliegen und sich selbst ein Bild von dieser gigantischen Anlage in den Anden machen, die inzwischen auch zum Weltkulturerbe gehört. Weitaus einfacher freilich ist ein Besuch in Dänikens Mystery Park.
In Interlaken, im Berner Oberland in der Schweiz, wo ich zu Hause bin, steht der Mystery Park. Und in diesem Mystery Park zeigen wir die größten Rätsel unserer Erde. Eines der Rätsel ist natürlich die Wüste von Nazca in Peru. Was haben wir gemacht? Wir haben Nazca mit Helikopter überflogen, stundenlang. Dabei haben wir zwei Kameras verwendet. Eine Kamera schaut leicht nach unten und die andere direkt nach unten. Damit überfliegen wir die Ebene, die Pisten, die Linien, die Figuren. Durch diese Aufnahmetechnik entstehen zwei Bilder und das sieht man dann in der Wiedergabe folgendermaßen. Vor dem Zuschauer ist eine große Leinwand, 20 Meter Leinwand. Diese Leinwand zieht sich unter den Füßen des Zuschauers weiter, ist eine Glasbodenprojektion. Der Zuschauer hat stets das Gefühl, auf einem fliegenden Teppich zu sitzen. Er muss sich festhalten. Die Flüge von Nazca, die wir im Mystery Park in Interlaken zeigen, ist wohl eine einzigartige Dokumentation, wo jeder sich persönlich überzeugen mag, wie die Berge künstlich bearbeitet worden sind, wie diese schmalen Linien aussehen und was man sich unter diesen Las Pistas vorstellen muss. Nazca ist gigantisch und das Rätsel Nazca ist bis heute nicht gelöst.
Falls vor Urzeiten fremde Astronauten aus der Tiefe des Weltalls auf die Erde kamen und den frühen Menschen als eine Art Götter erschienen, dann scheint eines sicher. Im Universum gibt es noch andere, nicht-menschliche Intelligenz. Astronomen entdecken mit immer hochwertigeren Instrumenten, zum Beispiel dem im Orbit installierten Hubble-Teleskop, inzwischen auch Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Manche davon könnten gar die Strukturen unserer Erde besitzen, also mit einer lebensfreundlichen Biosphäre ausgestattet sein. Allein in unserer Milchstraße gibt es etwa 100.000 Millionen Fixsterne, fremde, weit entfernte Sonnen. Wenn nur jede zehnte dieser Sonnen von einem Planetensystem umkreist würde und von diesen Planeten jeweils nur jeder zehnte eine Ökosphäre besäße, wären dies Milliarden von Himmelskörpern, auf dem sich Leben entwickeln kann. Wie viele von diesen Lebensformen brachte eine technische Zivilisation hervor? Und welche von diesen Zivilisationen ist in der Lage, interstellare Raumfahrt zu betreiben? Das faszinierende Gedankengebäude um die Existenz ehemaliger Besucher aus dem Weltall nennen die Fachleute Präastronautik oder Paleo-SETI. SETI steht dabei für Search for Extraterrestrial Intelligence.